Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Menschen sind widersprüchliche Wesen. Wir tun Dinge, von denen wir niemals dachten, dass wir sie tun würden. Und dennoch, wir tun sie. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Zu einer Folge, die es in sich hat. Ich will gar nicht lange Worte machen, sondern direkt mit Ihnen in die Geschichte hineingehen. 2. Mose, Kapitel 31, und dort fangen wir an, ab Vers 12 zu lesen. In der letzten Folge hat Gott Mose auf dem Berg die Anweisung gegeben, die Anleitung gegeben, ein Heiligtum zu bauen und wie dieses Heiligtum aussieht. Ab Vers 12 fährt Gott fort zu reden. 2. Mose 31 und dort ab Vers 12. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Du aber rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen: Haltet nur ja meine Sabbate. Denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich, der Herr, es bin, der euch heiligt. Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Ja, jeder, der an ihm seine Arbeit oder eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele, soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag ist Sabbat. Ein Tag völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Tag des Sabbats seine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. So sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am 7. Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Der Sabbat ist nicht unbekannt. Ganz am Anfang der Geschichte, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, vollendet er die Schöpfung am 7. Tag mit dem Erschaffen des Sabbats. 1. Mose, Kapitel 2 und dort ab Vers 1, da heißt es: So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Herr vollendet, und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Man hat lange nichts mehr davon gehört, von diesem Sabbat, in der Geschichte, die wir gelesen haben, oder in den Geschichten, die wir gemeinsam gelesen haben, taucht er eigentlich nicht auf, erst nach dem Auszug aus Ägypten. Als das Volk durch das Rote Meer hindurchgezogen ist, auf seinem Weg zum Berg Horeb war, 2. Mose, Kapitel 16, dort wird das Volk wieder an den Sabbat erinnert. Und zwar im Zusammenhang mit dem Manna, da heißt es: Jeden Tag soll das Volk hinausgehen, 2. Mose 16, das Volk hinausgehen und Manna sammeln, jeweils den Bedarf für den Tag. Aber am 7. Tag, am Sabbat, soll das Volk nicht hinausgehen, nicht sammeln. Denn dieser Tag ist heilig. In den 10 Geboten, als 4. Gebot, wird es dann wiederum erwähnt, 2. Mose 20. 2. Mose 20, am Berg Horeb. Dort heißt es: Denke an den Sabbattag, also erinnere dich. 2. Mose 20, Vers 8, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Der Schöpfung, dort wird der Sabbat geschaffen. An dem Tag vollendet Gott die Erde und Himmel und die Erde. Als das Volk aus Ägypten auszieht, werden sie mit dem Sabbat konfrontiert oder an ihn erinnert, darin geübt, oder üben sich darin, dass sie diesen Tag halten, heilig halten, an ihm ruhen, in den 10 Geboten und jetzt auch an dieser Stelle wieder, nachdem Gott Mose eigentlich so diese Anleitung gegeben hat, dass sie ein Heiligtum bauen. Fast so, als würde Gott sagen, trotz dieser Aufforderung, diese Wohnung, das Heiligtum zu bauen, trotzdem sollt ihr nicht vergessen, dass jeder 7. Tag für euch ein Tag ist, an dem ihr ruht. Und Gott begründet es auch. Vers 13 sagt er, denn sie, die Sabbate, sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen. Und dann sagt er, ja, warum? Damit man erkenne, dass ich, also Gott, dass ich, der Herr, es bin, der euch heiligt. Gott ist es, der den Menschen heiligt. Oder anders formuliert, mit Erinnerung an 2. Mose 16, diese Geschichte mit dem Manna. Dort wurde uns beim Lesen deutlich, dass der Sabbat als Zeichen für das Leben steht. Gott ist es, der Menschen am Leben erhält. Gott ist es, der Leben gibt, Leben schafft, Leben erhält. Und jetzt, wenn man nochmal zurückgeht, die Erinnerung an die Schöpfungsgeschichte. In der Tat, Gott ist es, der alles Leben geschaffen hat. Und als Zeichen dieses Schaffens Gottes steht der Sabbat oder jeder 7. Tag für sich herausgestellt, eben als Erinnerung. Als Erinnerung oder als ein Zeichen dafür, dass Gott Leben gibt, Leben erhält, dass Gott es ist, der heiligt. Und deswegen ist sozusagen das Gegenteil von Leben geben, dann wiederum Leben nehmen oder Tod, und würde es bedeuten, dass Menschen, die den Sabbat entheiligen, entweihen, dass sie eigentlich des Todes sind. Und Gott sagt, ihr sollt an diesem Tag ruhen. Es ist ein Bund, ein ewiger Bund, ein ewiges Zeichen zwischen mir und euch. Vers 18, und als er auf dem Berg Sinai mit Gottes zu Ende geredet hatte, gab er ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses. Steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. So, Moses Aufenthalt auf dem Berg Sinai geht scheinbar zu Ende. Und er kriegt die 2 Tafeln, die Tafeln des Zeugnisses, die in die Lade des Zeugnisses hineingelegt werden sollten. Tafeln mit dem Finger Gottes beschrieben. Kapitel 32. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, der Autor nimmt uns jetzt in die Perspektive des Volkes. Waren wir jetzt die ganze Zeit bei Mose oder bei Gott oder bei den beiden und ihrem Gespräch? Werden wir jetzt so mitgenommen zum Volk? Was geschieht denn zwischenzeitlich beim Volk? Und das Volk sieht, dass Mose nicht kommt. Er lässt zu lange auf sich warten. Ich weiß nicht, wovon sie ausgegangen sind. Uns wird ja zuvor gesagt, dass Mose 40 Tage und 40 Nächte dort auf dem Berg sich aufhält. Und scheinbar ist es dem Volk zu lang. Sie versammeln sich, gehen zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf, mach uns Götter. Mach uns Götter, die vor uns herziehen. Was? Wie? Ich weiß nicht, ob sie mit dieser Aufforderung gerechnet haben. Ich habe gedacht, sie gehen zu Aaron und fragen, Aaron, was ist los? Wo ist Mose? Ist ihm was passiert? Warum kommt er nicht? Wir warten auf ihn. Ist er dort oben geblieben? Ist er gar dort gestorben? Ist er von diesem Feuer verzehrt worden? Hat Gott ihn umgebracht? Oder vielleicht die Skeptiker, hat er sich aus dem Staub gemacht? Hat er uns in diese Wüste gebracht, in dieses Nichts? Und jetzt sind wir auf uns alleine gestellt, ohne ihn? Hat er uns was vorgemacht gar? Aber nein, sie sagen gleich, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Gib uns irgendwas, dem wir folgen können. Denn dieser Mann, dem wir bis jetzt gefolgt sind, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Wo ist er denn? Er ist weg. Er ist einfach nicht mehr da. Wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Diese Unsicherheit, diese Ungewissheit. Das Volk wird gepackt von einer Unsicherheit. Und jetzt übernehmen sie die Führung. Sie wollen ansagen, was Sache ist. Sie sagen ja auch nicht, Aaron, lass uns Gott befragen. Wo ist denn unser Mose? Er soll es uns sagen, er soll uns helfen, er soll uns ein Zeichen geben. Vers 2, und Aaron sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie zu mir. Was? Aaron? Wie reißt euch die Ohren ab, die goldenen Ringe ab? Was machst du jetzt? Wo willst du hin? Was willst du mit dem Volk tun? Warum sagst du ihnen nicht, geduldet euch? Er wird kommen. Macht euch keine Sorge. Er hat gesagt, er kommt, er wird kommen. Vers 3, so riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zu Aaron. Hat er gedacht, wenn er ihnen sagt, gebt mir euer Gold, dass sie dann sagen, ja, weißt du, so ernst haben wir es auch nicht gemacht, auch nicht gemein mit den Göttern. Es wäre schon gut, so einen Gott zu haben, der uns vor uns herzieht, aber wenn es an unser Gold geht, an das Gold, das an unseren Ohren hängt, das ist uns dann doch zu nah, zu persönlich. Aber offenbar ist die Angst, die Sorge, die Unsicherheit, die Ungewissheit so groß, dass sie bereit sind, ihr Gold abzunehmen, abzureißen und es für einen Gott herzugeben. Es ist erstaunlich, zu wie vielem man bereit ist, wenn man Angst hat, wenn man unsicher ist, wenn man orientierungslos ist, wenn man nichts hat, dem man folgen kann. Da scheint der Mensch zu ganz vielem bereit zu sein. Auch das zu geben, was ihm wohl am wertvollsten ist. Das zu opfern, was uns am wertvollsten ist. So riss Vers 30 denn das ganze Volk die goldenen Ringe die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zu Aaron. Vers 4, der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel. Aaron, was tust du da? Was tust du da? Uns klingt doch noch in unseren Ohren, dass Gott sagte, vom Berg her, alle haben sie seine Stimme gehört. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. 2. Mose 20, Vers 2. Vers 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel, was unten auf der Erde ist oder was in den Wassern unter der Erde ist. Aaron, warum nimmst du ein Meißel in die Hand? Warum formst du denn ein goldenes Kalb? Warum gießt du denn ein Götterbild für dieses Volk? Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit seinem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Wie bitte? Was soll es heißen, das sind die Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben? Gott, der Herr, hat doch das Volk aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum ging es doch die ganze Zeit in Ägypten, dass das Volk lernt und versteht, dass Gott es ist, der das Volk führt. Und nicht ein Kalb. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm, und Aaron rief aus und sagte, ein Fest, für den Herrn ist morgen. Jetzt weiß ich nicht genau, was Aaron hier macht. Will er das bejahen, was das Volk hier tut? Oder denkt er sich, oh nein, das Ganze ist viel weiter gegangen, als ich gedacht habe, als ich gehofft habe. Als ich sagte, gib mir euer Gold, dachte er, sie werden es mir nicht geben. Dann hat er das goldene Kalb gemacht. Dann hat er sich gedacht, naja, vielleicht werden sie sagen, das sind Götter, die uns voranziehen werden. Aber wenn Mose zurückkommt, dann wird das Ganze schon passen. Dann werden wir es wieder korrigieren. Aber sie sagen nicht nur, diese Götter ziehen uns vor uns her. Sie sagen, diese Götter oder dieses Gottesbild, das ist der Gott, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat.
Ob er sich dann dachte, was habe ich nur getan? Und jetzt will er die Aufmerksamkeit des Volkes weg von diesem Götterbild hin zu dem Herrn bringen. Er baut einen Altar, ja schon vor dem Kalb, aber sagt gleichzeitig ein Fest für den Herrn, für Jahwe. Also doch nicht das Kalb, oder setzt er hier das Kalb mit Gott gleich? Will er das Volk doch noch in die Richtung Gottes bringen? So eine unentschlossene Führung? So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar, und das ganze Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Fast hat man das Gefühl, das Ganze beruhigt sich. Aber Opfer? Opfer? Brandopfer und Heilsopfer? Ja, für wen jetzt? Für den Herrn? Für das Kalb? Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose, Perspektivenwechsel, nicht mehr beim Volk, sondern bei Mose, beim Herrn. Geh, steig hinab. Denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypter heraufgeführt haben. Aus der Perspektive Gottes ist es ganz klar. Das Volk hat sich von ihm abgewandt, hat sich von dem Weg abgewandt, den er ihnen geboten hat, und sich ganz klar einem anderen zugewandt. Sie haben ein Kalb gemacht, sie sind vor dem Kalb niedergefallen und sie haben den Kalb geopfert. Da ist nichts mehr mit dem Herrn. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an, und sagte, wozu, o Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Obwohl die Situation so ernst ist, kam ich nicht umhin, an dieser Stelle kurz mal so zu schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, ist doch komisch, was hier geschieht. Gott sagt zu ihm in Vers 7, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Und Mose sagt in Vers 11, wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Ja, wer hat es jetzt denn herausgeführt? Hat es Gott herausgeführt oder hat es Mose herausgeführt? Ist es Gottes Volk oder ist es Moses Volk? Schmeißen sie sich so gegenseitig die heiße Kartoffel zu? Nein, es ist deins, nimm du es. Nein, nimm du es. Nein, du bist verantwortlich. Nein, du bist verantwortlich. Es gab bereits mehrere Szenen zuvor. Mehrere Situationen, in denen das Volk widerspenstig war oder mürrisch war oder streitlustig war, aufgrund ihrer Unsicherheit, die sie erlebt haben. Sie ziehen aus dem Land aus und stehen vor dem Meer. 2. Mose Kapitel 14. Und als sie den Pharao kommen sehen, erhoben, heißt es, Vers 10, als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns. Wir wollen den Ägyptern dienen. Vers 13, Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er heute bringen wird. Aber diese Anschuldigung oder dieser Angriff des Volkes, Mose, du bist es, der uns herausgeführt hat. Nachdem sie durch das Meer gezogen sind, kommen sie in die Wüste, 3 Tage ohne Wasser. Und da heißt es, 2. Mose 15, Vers 24, und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Mose wiederum schreit zu Gott, Vers 25, und der Herr zeigt ihm ein Stück Holz. Dann werfen sie es ins Wasser und das Wasser wird süß. Kapitel 16, wiederum, es gibt nichts zu essen, Vers 2, da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in die Wüste herausgeführt und die ganze Versammlung an Hunger sterben lassen. Und dann spricht der Herr mit Mose und Mose sagt zum Volk, Vers 7, zweiter Teil, denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Und Mose sagte, dadurch werdet ihr es erkennen, dass euch der Herr am Abend Fleisch zu essen geben wird und am Morgen Brot bis zur Sättigung, weil der Herr euer Murren gehört hat, mit dem ihr gegen ihn murrt. Denn was sind wir? Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Vers 17, Kapitel 17, wiederum, kein Wasser da. 17 Vers 2, da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? Und Mose, Vers 4, schreit zum Herrn, weil er sagt, was soll ich mit diesem Volk tun, noch ein wenig und sie steinigen mich. Und jetzt, am Berg Horeb, als das Volk das goldene Kalb macht, tut Gott etwas völlig Unerwartetes. Zumindest ich habe es nicht verstanden. Das Volk sagt, Mose, es ist dein Volk. Fast so, als würde er sich zurückziehen. Ich will mit dieser Sache nicht mehr zurückkommen. Es ist dein Volk, du hast es aus Ägypten herausgeführt. Und Mose sagt, nein, 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 Moment mal, wie, ich, nein, du. Du hast es herausgeführt. Ja, wer denn jetzt? Erst so nach mehrmaligem Lesen und Nachdenken über diese Texte, über diese Geschichten, kam mir auf einmal der Gedanke, ist es möglich, dass sich Mose in schwierigen Situationen eigentlich immer zurückgezogen hat und die Verantwortung eher Gott zugeschoben hat? Anfänglich dachte ich, das ist etwas Frommes, etwas Gutes. Schau, Mose weist immer weg von sich und sagt, ihr murrt nicht gegen uns, ihr streitet nicht mit uns, ihr kämpft nicht gegen uns, ihr beleidigt nicht uns, sondern eigentlich Gott, den erster Verantwortliche. Dachte ich, wow, Mose, was für ein demütiger Mann. Er weist alle Verantwortung von sich für diese große Tat von sich und zu Gott hin. Aber ist es möglich, dass er dann mit diesen von sich weisen und zu Gott hinweisen auch etwas von der Verantwortung abgegeben hat oder die Verantwortung überhaupt abgegeben hat, die er auch doch hatte für dieses Volk? Und jetzt versucht Gott dasselbe zu tun. Fast zu Mose zu sagen, Mose, siehst du, das ist auch kein Weg, sich einfach zurückzuziehen. Jetzt bin ich der als erster wahrnimmt, was hier geschieht und nicht du. Und jetzt ziehe ich mich zurück. Jetzt sage ich, nein, es ist dein Volk, mach du. Oder weißt du was, ich töte sie überhaupt und fange mit dir an, was Neues. Ganz neu anfangen. Und Mose merkt, also wenn Gott sich nicht mehr für das Volk einsetzt, so wie bisher, wer denn dann? Und jetzt ist er derjenige, der Verantwortung übernimmt und sagt, aber Herr, Vers 12, 32, wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines Zorns und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke doch an die Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Um dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben, das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Gott, denk doch dran, das geht nicht, das können wir nicht machen, das kannst du nicht tun. Du hast dein Wort gegeben, Abraham, Isaak und Jakob, du hast doch dein Wort gegeben. Außerdem, was sollen die anderen Völker denken? Auch du wolltest doch, dass auch sie wissen und verstehen, dass du Gott der Herr bist, dass du derjenige bist, der Gott ist, der alles hier geschaffen hat und nicht jemand anderes. Wenn du dieses Volk tötest, jetzt beginnt Mose Verantwortung zu übernehmen. Ich habe das Gefühl, dass er zuvor schon da war. Er wollte das Volk herausführen. Aber in den kritischen Situationen hat er sich zurückgezogen und gesagt, ach Gott, mach du mal. Oder hat es einfach nicht mehr geschafft, die Spannung nicht ausgehalten. Und jetzt, als Gott diesen Rückzug machen möchte, dann ist Mose da und sagt, nein, das geht nicht, Herr. Es ist doch dein Volk. Du hast es aus dem Land Ägypten herausgeführt. Eigentlich haben sie es beide doch herausgeführt, oder? Vers 14, da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Und da ist es wieder. Es ist nicht mehr das Volk des Mose, sondern es ist das Volk Gottes. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Und Mose wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Tafeln beschrieben auf ihren beiden Seiten. Vorn und hinten waren sie beschrieben. Die Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift auf den Tafeln eingegraben. Fast so, als würde man sich mit der Kamera so reinzoomen. Man sieht erstmal den Mose, wie er sich umwendet, vom Berg herabsteigt, die beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand und jetzt geht man näher ran, beschrieben auf ihren beiden Seiten, vorn und hinten beschrieben. Diese Tafeln, sie waren Gottes Werk und jetzt noch näher ran und die Schrift, sie war Gottes Schrift. Auf den Tafeln eingegraben. Als nun Josua die Stimme Volkes bei seinem Lärmen hörte, Josua, der mit ihm auf dem Berg war, aber etwas weiter unten zurückgeblieben ist, jetzt taucht er wieder auf. Als er nun die Stimme des Volkes bei seinem Lärmen hörte, sagt er zu Mose, Kriegslärm ist im Lager. Er weiß ja nichts von dem, weder von dem, was unten passiert, noch von dem, was bei Mose und Gott passiert ist. Das Gespräch hat er nicht mitbekommen. Er hört nur Lärm, Kriegslärm ist im Lager. Der aber antwortete, es ist kein Schall von Siegesgeschrei und kein Schall vom Geschrei bei der Niederlage. Den Schall von Gesang höre ich. Ach schön, denkt man sich, so super. Den Schall von Gesang, könnte Josua sich denken. Doch wir wissen als Leser, dass es kein Gesang ist. Zumindest kein Gesang, kein freudiger Gesang. Kein Gesang, das Anlass zur Freude ist, sondern eigentlich Gesang, der Anlass zur Trauer ist. Vers 19, und es geschah, als Mose sich dem Lager näherte und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn Moses. Jetzt ist Mose zornig. Was Gott vorher gesehen hat und Mose nicht sah, das sieht jetzt Mose. Und jetzt kommt Moses Zorn und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerschmetterte sie auf dem Berg. Diese Tafeln, die er in seiner Hand hat, die nimmt Mose jetzt, packt sie und wirft sie einfach auf den Boden, weil er sich denkt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass dieses Volk das mit ihrem Gott macht. Das geht doch nicht, oder? Das geht doch nicht. Die beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, Tafeln beschrieben auf ihren beiden Seiten, vorn und hinten waren sie beschrieben. Diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift. Was geschah denn in diesem Augenblick? Was geschah denn in diesem Augenblick, als das, was Gott zum Bund mit seinem Volk aufschreibt, einfach zerschmettert wird? Zerschmettert wird, zerstört wird, kaputt geht. Da nahm er, und ich denke, es ist ganz gut, dass wir an dieser Stelle erstmal die Geschichte anhalten. Ich lade Sie ein, dass Sie für sich nochmal durch diese Geschichte durchgehen. Nochmal auf sich wirken lassen. Was geschieht denn da? Was geschieht beim Volk? Was geschieht mit Aaron? Was geschieht mit Gott? Als er sich scheinbar oder wirklich von seinem Volk zurückziehen? Was geschieht mit Mose, als er sich auf dem Weg macht zum Volk und sieht, was er sieht und dann diese Tafeln zerbricht. Und an dieser Stelle werden wir in der kommenden Glaubengeschichten-Sendung, in der kommenden Folge ansetzen und miteinander weiterlesen. Und ich bin gespannt, wie Gott, wie Mose, wie das Volk, wie Aaron mit dieser Situation umgehen wird. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen Ihnen.